Der Titel dieser Predigt ist, wo die Gnade herrscht. Wir wissen, das sind zwei Worte, die über 30 Mal so in der Schlachterbibel vorkommen. Zwei Worte, aber wenn sie alles sind, was wir haben, dann werden sie uns ins Gericht bringen. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, steht in Jakobus 2, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Sehen wir uns an, worum es dabei unter anderem geht. Vieles, eigentlich alles, ist uns im Alten Testament zum Vorbild aufgeschrieben. Und so auch das folgende Geschehen, als die Israeliten unter Josua endlich ins verheißene Land gekommen waren und dort ihre Erfahrungen machten im Glaubensleben, wie ja auch wir unsererseits. Und doch besteht da ein großer Unterschied. Aber hören wir zuerst den biblischen Text, der steht in Josua 9. Als aber die Einwohner von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte, da gebrauchten sie eine List, und sie gingen hin und verstellten sich als Abgesandte. Sie nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte zerrissene und geflickte Weinschläuche, auch alte und geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen abgenutzte Kleider an, und alles Brot ihres Speisevorrats war hart und schimmlig. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern von Israel, »Wir sind aus einem fernen Land gekommen, so macht nun einen Bund mit uns.« Da sprachen die Männer von Israel zu den Hevitern, »Vielleicht wohnt ihr in unserer Nähe, wie könnten wir da einen Bund mit euch machen?« Sie sprachen aber zu Josua, »Wir sind deine Knechte.« Und Josua sprach zu ihnen, »Wer seid ihr und woher kommt ihr?« Und sie sprachen zu ihm, »Deine Knechte sind aus einem sehr fernen Land gekommen, um des Namens des Herrn, deines Gottes willen, denn wir haben die Kunde von ihm vernommen und alles, was er in Ägypten getan hat, und auch alles, was er den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordan getan hat, Sihon, dem König von Hesbon, und Og, dem König von Bashan, der in Astaroth wohnte. Und darum sprachen unsere Ältesten und alle Einwohner unseres Landes zu uns und sagten, nehmt Speise mit euch auf den Weg und geht hin, ihnen entgegen und sprecht zu ihnen, wir sind eure Knechte. So macht nun einen Bund mit uns. Und dieses unser Brot, das wir als Speisevorrat aus unseren Häusern mitnahmen, war noch warm, als wir auszogen, um zu euch zu gehen. Nun aber siehe, ist es hart und schimmlig. Und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten, und siehe, sie sind zerrissen. Und diese unsere Kleider und unsere Schuhe sind abgenutzt worden von der sehr langen Reise. Da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten, und die Obersten der Gemeinde schworen ihnen. Es geschah aber nach 3 Tagen, nachdem sie mit ihnen einen Bund gemacht hatten, da hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe wären und mitten unter ihnen wohnten. Weit über 3000 Jahre alt ist sie, diese Begebenheit, diese fatale Täuschung, und doch hat sie nie an Aktualität und an Bedeutung verloren, vor allem nicht für uns. Damit wird uns aus dem alten Kanaan von einem Vorfall berichtet, bei dem das Volk Gottes, respektive seine Obersten, nicht den Mund des Herrn befragt hatten. Aber Hand aufs Herz, zeigt nicht unser eigenes Glaubensleben diesbezüglich weit mehr als eine solche Verfehlung auf? Würden wir nicht ganze Bücher füllen, Bücher wie jene, nach denen einst die Toten gerichtet werden, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was darin geschrieben steht? Dorthin aber in das Endgericht, vor dem großen weißen Thron, dorthin kommen wir ja nicht, sagen wir uns doch recht zuversichtlich. Nicht wir. Nein, wir schieben solche unsere Verfehlungen ja leichtfertig in die Kategorie Holz und Heu, schlimmstenfalls Stroh. Das alles kann ja schon einmal verbrennen. Wir werden dabei höchstens einen überschaubaren Schaden erleiden und schlussendlich aber doch errettet bleiben, wenn auch wie durchs Feuer hindurch. Das alles kann doch gar nicht so schlimm enden, nicht wahr? von vielen Gläubigen wird so kalkuliert. Wir machen uns kaum noch ein Gewissen, wenn wir den Mund des Herrn nicht befragen, so oft nicht befragt haben und wohl auch in Zukunft nicht emsiger befragen werden in den alltäglichen Dingen, in beruflichen Fragen, am ehesten noch veranlassen uns diverse Krankheitsnöte dazu. Denn da wird's spürbar unangenehm. Das ist uns dann doch manchen Anruf Gottes wert. Dort im Land Kanaan stand Gottes Volk ein paar schauspielenden Lügnern gegenüber, fremden Betrügern, mit denen sie leichtfertig ein folgenschweres Bündnis eingingen. Wie im 2. Korintherbrief im Kapitel 6 steht, was hat denn der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Und wie wäre das heute in unserer medienhörigen Dekadenz, wo Christen kritiklos, humanistisch, randgruppenorientiert und sozial desinformiert dahinleben und dabei hochgradig eingebildet, bewusst frei, nicht aber von Schuld und Strafe, sondern von objektiver Kenntnis geschichtlicher und geistlicher Zusammenhänge. So jemand fragt ja doch den Mund des Herrn nicht mehr. Nicht die Welt, nicht die Kirche und auch nicht die verweltlichten Gläubigen. Wir sind ja satt, es geht uns gut und wir haben alles. Oder? Den Mund des Herrn zu befragen, dazu ist keine Zeit und auch kein Bedarf. Was soll's auch? Damals nach dem Sechstagekrieg im Jahr 1967 kam auf die Frage nach dem Helfen Jahwes von verantwortlicher Seite Israels die Antwort, ach der, ja wenn wir auf den gewartet hätten. Das gilt auch so für den Alltag der meisten, die sich heute Christen nennen. Wir entscheiden schon selber, so viel Urteilsvermögen haben wir ja. Und auch was manche Bündnisse betrifft, können wir doch jeden gebrauchen, der uns willig scheint, zu uns ins Boot zu kommen. Kompromisse? Freilich, ohne die geht es ja nicht. Wir können und werden auch niemand ausgrenzen. Unsere Liebe, die fragt nicht mehr nach Wahrheit. Wie? Habe ich jetzt die Welt beschrieben? Ist nicht längst auch unter den Gläubigen diese Lebensanschauung entstanden, die sich global mehr und mehr als Gericht erweist? Dieses selbstbestimmende Herangehen an die Erfordernisse des Alltags in der Sünde. Ja, Sünde, weil der Mensch nicht nach Gott fragt und ihn dadurch verfehlt. Und die Frage an dich und mich ist, wie viel, wie oft agieren und reagieren wir aus dem Ich heraus? Mit einem Wort, gottlos. Sind wir denn nicht in der Tat Gottes Kind und gehalten und geübt genug aufzusehen auf ihn, auch in den kleinsten Dingen? Wenn aber nicht, dann werden uns innerlich vereinsamt die großen Probleme garantiert auffressen. Und sollte sich jemand tatsächlich vornehmen, dass er auch so durchzukommen gedenkt, dann ist das schon der Beweis dafür, dass der Stecken aus Psalm 23 seine Tätigkeit an ihm aufgenommen hat, nämlich dass er verstockt worden ist. Ja, was sagt die Bibel dazu? Ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. 2. Korinther 11, 15. Warum hier das Wort verstockt? Weil wir uns selber damit verstockt haben, wie einst der Pharao in Ägypten. Wir aber ärger, böser, weil wir den uns wohlbekannten Stab des guten Hirten für nichts geachtet haben. Also kommt der Stecken zum Zug, das Gericht. Stellen wir deshalb jetzt einen ernsten Vergleich an von uns mit jenen im Alten Testament. Eine Gegenüberstellung der geistlichen Ausrüstung und der Lebensmöglichkeiten in der Gnade, die jene Menschen dort um Josua hatten und die uns heute zur Verfügung stehen. Jene damals 1400 Jahre vor dem Kommen Jesu auf Erden und wir 2000 Jahre nach seinem Kommen, nach seinem Sterben, nach seiner Auferstehung und nach seiner Himmelfahrt und deshalb auch nach Pfingsten. Zweifellos hat ja jeder von uns registriert, was Josua und die Obersten von Israel dort falsch gemacht haben, als sie den Mund des Herrn nicht befragt und deshalb mit den Betrügern einen Bund geschlossen haben, was ja dann weitreichende Konsequenzen hatte. Die Propheten und nicht nur Jeremia mussten immer wieder die Tatsache anprangern, dass das Volk den Herrn verworfen hat. Und jetzt soll sie der Feind verfolgen. gilt Gottes Wort den Hosea sagen. So weit, so schlecht. Stellen wir uns also die Frage, wie viel Licht hatten damals die Kinder Israel zum Wandel vor Gott? Nur sie hatten das mosaische Gesetz, das bis heute als Lehrmeister auf Christus hindient, und sie hatten Josua, den vom Geist Gottes beauftragten Leiter, der sie Gottes Wort gemäß ins gelobte Land geführt hatte. Und wir fragen uns sicher, warum sogar er, ein solcher Mann Gottes, so getäuscht und verführt werden konnte, mitsamt den Obersten Israels um ihn her. Aber halten wir ihnen das Dunkel der Antike zugute. Sie hatten nicht so viel Information über den herrlichen Christus, der da kommen sollte, und über sein Werk und sein Heil. Zwar dämmerte, so kann man wohl sagen, schon lange Zeit vor ihnen dem leidgeprüften Hiob, trotz der nebelhaften Erkenntnis jener Tage, ein Wort, das wir ja alle lieb haben: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und dann war es auch Abraham, der berufen worden war, auszuziehen nach einem Ort, den er als Erbteil empfangen sollte, und der in der Tat gehorsam auszog, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Und von ihm ist uns gesagt, durch Glauben hat er sich in dem Land der Verheißung aufgehalten wie in einem Fremden und hat mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten gewohnt. Aber viel Licht zum Wandel vor Gott war nicht zu jener Zeit, tausende Jahre vor Christus. Und hier jetzt auch Josua, zu dem ja der Herr gesagt hatte, niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Und das war Gottes Verheißung an ihn gewesen. Und mit der ging er. Und mit ihm das anvertraute Volk über den Jordan, um das gelobte Land einzunehmen. Aber da kommen eines Tages unter den übrigen Widersachern diese sündenschlauen Heviter, und sie können Josua und die Obersten mit ihrem Faschingsaufzug überlisten, weil diese nicht den Mund des Herrn befragen. Wundern wir uns darüber? Wirklich? Wäre uns das zur Verwunderung aufgeschrieben und ist uns das deswegen erhalten geblieben als Vorbild, als Anlass zum Wundern? Müssen wir uns nicht viel mehr wundern über uns selber, die wir im vollen Licht des Christentums, der Gotteskindschaft und unter der Leitung des Heiligen Geistes jetzt hier wandeln oder wandeln könnten? Christus war für die Alten damals noch nicht gekommen als Erlöser, als Heiland und Hirte. Und was das Volk, nicht aber Josua betraf, die Menschen hatten den Heiligen Geist nicht, der im Alten Testament hauptsächlich Propheten, Priestern und Königen vorbehalten war. Die Situation mutet an wie zu Beginn der Schöpfung, wo Gottes Geist über den Wassern flatterte. Finsternis lag auf der Tiefe, wie bei uns, bevor Christus kam in unser Herz. Als aber dann die Zeit erfüllt war, ist der Christus auf die Erde gekommen und er hat unter den Menschen gelebt und er ist für alle gestorben und auferstanden und wieder in den Himmel aufgefahren. Und Gott hat den Heiligen Geist als Zeugen der Herrlichkeit Christi zu uns herabgesandt. Und damit ist es Licht geworden, Licht für uns, durch den Geist, der in den Herzen derer wohnt, die Christus angehören. Er ist das Siegel der vollbrachten Erlösung und der Vorbote unseres Erbes in Christus. Er leitet uns in die ganze Wahrheit, die in Christus ist und die Christus selber ist. Das heißt, wir dürfen im Licht wandeln. Die Verheißung war ja schon erfüllt, bevor wir da waren. Und was haben wir damit vor Augen, wenn wir sie nicht absichtlich verschließen? Wir sehen jetzt hin auf den einen, der sich selbst zu nichts gemacht hat, um unsertwillen und überall nur Gutes getan hat, und wir wissen, was er getan hat und wie er es getan hat und was er gesagt hat und wie er es gesagt hat. Wir wissen, wer er ist und was er war. Wir wissen, dass er für unsere Vergehen gestorben ist, nach der Schrift, Und wir wissen, dass er die Sünde verurteilt und weggenommen hat. Und wir wissen, dass unsere alte Natur, dieses hassenswerte Ding, unser Ich, die Sünde, das Fleisch, gekreuzigt, begraben und vom Angesicht Gottes hinweggetan ist, dass die Herrschaft der Sünde ein Ende gefunden hat und die Macht der Sünde über uns für immer beseitigt ist. Wir wissen auch, dass der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen wird, die auf ihn warten, aber nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Und das alles wissen wir aufs Gewisseste und das ist uns bekannt gemacht worden. Mehr noch, wir wissen, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind in Christus. Glieder des Leibes Christi sind wir geworden, berufen zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wir sind Erben der Herrlichkeit und damit Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Aber was hatte ein Hiob, ein Abraham, ein Mose oder Josua davon gewusst? Sehr wenig. Sie sahen wohl hin auf den, der kommen sollte, und Abraham wartete wohl auf die Stadt, welche die Grundfesten hat und deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Aber das Maß ihres geistlichen Lichts von dem kommenden Heil, das sie damals nur von Ferne erkennen konnten, das lässt absolut keinen Vergleich zu mit dem Teil, an dem wir uns heute erfreuen dürfen. Und deshalb ist es umso schwerwiegender, wenn wir heute in derselben Weise uns verfehlen wie sie, wenn wir den Mund des Herrn nicht befragen, und das so oft. Nämlich wir. Wir, die wir neu gemacht sind in Christus, in seinem Wesen, der sich selber in allem vom Vater abhängig wusste und abhängig machte. Ja, der von sich sagen konnte, ich kann nichts von mir selber aus tun. Und es gehört demnach zu unserem ererbten Wesen, den Mund des Herrn zu befragen. Oder wollen wir das nicht? Dünken wir uns stärker, selbstständiger als der lebendige Sohn Gottes, der Schöpfer, er, das Wort Gottes? Kämen wir zurecht in diesem Eigendünkel, in unserem Eigenwillen, ohne Gottes Rat und Hilfe? Wer herrscht hier angesichts des Evangeliums vom Sohn? Wir oder die Gnade Gottes? Wo bleibt denn da die Selbstverleugnung, die uns geboten und auch in Christus gegeben ist? Es darf doch nicht dem ungebrochenen Eigensinn geopfert sein, was uns als geistliches Vorrecht gegeben wurde, nicht wahr? Oder könnte je ein Weltmensch sich selbst verleugnen? Zeugt es nicht deshalb im höchsten Grad von Hochmut und Übermut, wenn wir nicht den Mund des Herrn befragen, wie Christus es ohne Unterlass getan hat? Da fehlt ja dann das Wichtigste, die innige Herzensverbindung zum Vater. Und dann wagen wir es nämlich, höchste göttliche Wahrheiten des Evangeliums voreinander zu bekennen, aber dann ist weder unser Wesen von diesen Wahrheiten gebildet, noch erweist sich unser Wandel von ihnen beherrscht. Wir reden dann zwar von der Hoffnung auf die himmlische Berufung, aber unsere Wege sind nach wie vor irdisch, fleischlich oder schlimmer noch. Und wenn wir auch aus dem Philipperbrief zitieren, unsere Heimat, unser Bürgerrecht ist im Himmel, unser praktischer Zustand ist es aber nicht. Und unser gegenseitiges Benehmen entspricht dann auch nicht dem Boden, den wir haben betreten dürfen, nach unserem eigenen Bekenntnis. Und viele, die von sich behaupten, Christus anzugehören, sind immer noch hochmütig, empfindlich, eigensinnig und leicht reizbar. Und sie haben sich sogar daran gewöhnt, dass ihnen das vorgeworfen wird, von ihren eigenen Hausgenossen. Dünkt euch das angenehm, aus dem Mund von Kindern Gottes höchste Wahrheiten zu hören, bei gleichzeitig offensichtlich weltlicher Gesinnung und Selbstzufriedenheit? Gerade das ist ja eine der Ursachen, die unseren Dienst immer wieder entscheidend lähmen und verhindern. Und wir sind doch zum Dienen gesetzt und geblieben hier, nicht zum Relaxen und nicht zur Eigenliebe. Und deshalb geht angesichts des enormen Werts der Erlösung, des gesamten Evangeliums von Christus, das uns ja nicht nur schriftlich, sondern vor allem auch praktisch gegeben ist, in unserer Christenheit eine gewaltige, selbstbetrügerische Show ab, die es so nicht geben darf. Es läuft da vieles falsch bei vielen. Und so hat auch ein bekannter christlicher Lehrer einst völlig zu Recht festgestellt, es gibt für Gläubige keinerlei intellektuellen Probleme, sondern nur existenzielle. Und wenn wir uns ehrlich diesem Wort stellen, dann werden wir nichts finden, das das Gegenteil beweisen würde. Alles, was wir als Problem empfinden und untereinander bejammern, ist existenzieller Natur. Geistliches tangiert uns nicht wirklich. Viele Christen könnten sich daher ihre so hochgespielte Seelsorge ersparen oder drastisch abkürzen, wenn sie das vor sich selber zugeben würden und vertrauensvoll wegen ihrer Misere den Mund des Herrn befragen würden, statt einen sterblichen Menschen. Denn Ströme von Licht sind von Gott her ausgegossen worden über uns, durch sein Wort, durch den Mund des Herrn. Aber wo bemerkt man an uns deren Folgen? Was hat sich davon manifestiert in unseren Herzen und Gewissen bis heute, die ganzen Jahre über, in der Gegenwart und vor dem Angesicht Gottes? Wir lieben es, zu behaupten, dass wir nach unverfälschter Lehre streben. Und dem Buchstaben nach ist sie ja größtenteils da in unseren Versammlungen und in unseren bevorzugten Schriften. Aber wo bleibt die geistliche Auswirkung an uns? Die gesunden Worte Jesu, die unverfälschte Lehre, die können wir auch gar nicht hoch genug einschätzen, zusammen mit der Erkenntnis der kostbaren Wahrheit. Und eben deshalb ist es umso schlimmer, wenn sich der so traurige Mangel zeigt in unseren darin ungeübten Herzen, in dem vom eigenen Ich weiterhin betrogenen Gewissen. Oder könnten wir behaupten, dass unser praktisches Leben im Einklang ist mit dem, was wir da bekennen an biblischen Grundsätzen? Wohlgemerkt, nicht vom mosaischen Gesetz reden wir hier und nicht vom selber verbessern. Aber wir müssen uns fragen lassen, warum das Niveau unseres täglichen Verhaltens nicht Schritt hält mit dem Niveau der gesunden Worte unseres Erlösers. Und die Antwort liegt offen zutage. Die Wahrheit, und wir haben gehört, wer die Wahrheit ist, ja, wir wissen, wer die Wahrheit ist, aber die Wahrheit wirkt selten auf unser Gewissen, wie es sein sollte. Das Evangelium vom Sohn Gottes kommt in unserem Leben nicht seiner Bedeutung gemäß zur Ausstrahlung. Das heißt, die Praxis unseres Glaubenslebens in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz und in der Freizeit steht nicht im Einklang mit unserem Glaubensbekenntnis. Ach, dass wir das Schwert des Geistes doch endlich auch an die tiefen Wurzeln in unserer Seele ließen und nicht nur schön geformten Worten nachjagen würden. Wovon wir reden? Wir sprechen davon, dass durch Reden oder durch Schriften, durch Predigten und Vorträge nichts zum Schweigen gebracht und ausgetrieben werden kann, was sich da eingenistet, ja eingefressen hat in der Kammer unseres Herzens an Unvernunft, an Weltförmigkeit, an Stolz und Geltungssucht, an Einbildung, sei es eine fragliche Intelligenz oder vergänglicher Reichtum, welcher Art auch immer. Und jegliche Verbesserungsversuche sind auf Dauer sowieso zum Scheitern verurteilt. Ja, siebenfach ärger wird es für jeden, der das probiert. Je länger, je mehr. Wir wissen, dass das menschlich Böse in uns durch das Gute Gottes verdrängt werden muss. Und wir wissen, dass unser Fleisch durch den Geist im Tod gehalten werden muss. Wir wissen, dass unser Ich durch Christus übernommen worden sein muss. Und endlich die Liebe zu der Welt, auch die heimlich gepflegte, schwinden muss vor der Liebe des Vaters. Aber wir dürfen nicht beim Wissen, beim Gefühl dafür und beim Reden stehen bleiben. Wir dürfen das alles nicht nur als eine ferne Wahrheit gelten lassen, sondern wir müssen jetzt und alle Zeit unser Herz und unser Gewissen ununterbrochen einer ernsten und sehr sorgfältigen Prüfung unterziehen, in der Gegenwart und vor dem Angesicht Gottes, der ja dauernd unser Herz ansieht. Und das muss im Verborgenen geschehen, in unserer Herzenskammer, dort, wo wir uns von uns selber irreleiten lassen, dort, wo wir uns so viel Falsches oft schönreden, dort in diesem Kämmerlein müssen wir Gott aufräumen lassen, bei all dem, was wir wissen, aber nicht tun. Dort muss er ungehindert Zutritt und absolute Herrschaft haben. Denn dort im Innern sitzt, was uns unrein macht vor Gott, und das strebt und dringt unweigerlich nach außen, denn unser Herr sagt, aus dem Herzen kommt, was den Menschen verunreinigt. Das aber wissen wir wieder zu übertünchen und uns selber und uns gegenseitig anzulügen und unseren laodizeischen Lebensstil zu pflegen und so unser leidliches Christentum beizubehalten. Dabei bleibt aber alles nur beim Wissen und ist vergebens. Denn der Herr steht vor der Tür deines und meines Herzens. Ihm genügt unser Wissen nicht. Geben wir uns jetzt ganz Gott hin. Übergebt euch ganz dem allmächtigen Herrn Jesus und fangt jetzt neu an. Habt nichts mehr mit den Bildern in eurer Herzenskammer zu tun. Verjagt einmal die eigensüchtigen Gedanken. Macht keinen Bund mit euren Feinden da drin. Nur wer sich ihm ganz übergibt und bei Jesus bleibt, der wird auch ewiglich bleiben. Und wir kennen das Wort. Wir wissen, wer vor der Tür unseres Herzens steht. Wir wissen, was er will. Aber unser Wissen wird ihm nicht die Tür öffnen. Im Gegenteil. Sondern wird ihn weiter draußen stehen lassen, während wir uns wissentlich lieber mit unseren Sorgen und unseren Problemen beschäftigen und mit allem Möglichen. Und dann, wenn er uns zu züchtigen beginnt, dann sind wir wieder mit unserer Verzagtheit beschäftigt. Und spätestens jetzt wisst ihr, was Sünde ist. Die Sünde. Und in Offenbarung 3,20 steht eben dieses Wort: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Seine Stimme hören, nicht dauernd unsere Stimme, ihm öffnen, nicht unseren Einwänden. Nur wir sollen und dürfen ja keinesfalls verzagen, auch bei all unserer verborgenen Bosheit nicht. Der Herr lebt ja, er ist unser Erlöser, er ist ja gekommen, die Werke des Teufels in uns zu zerstören. Wir haben erst betont, wir reden hier nicht vom mosaischen Gesetz. Und dabei bleibt es ja auch. Aber wir waren ja von jeher einem anderen Gesetz unterworfen, dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und wir sind es auch heute noch, wenn wir nicht der Gnade der guten Herrschaft Christi in unserem Leben in jedem Punkt Raum geben. Und so gilt auch das folgende Wort aus dem Römerbrief für uns uneingeschränkt, wollen wir es zugeben oder nicht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Und in unseren Herzen ist das Maß der Sünde voll. Es ist nichts Gutes in uns. Wir geben es aber nicht zu bei dem, was wir dann unser Bekehrtsein nennen, unser Bekehrtsein. Und die meisten werden auch nur selten so gelehrt. Und wenn doch, dann nimmt der Teufel wieder schnell weg, was da gesät wurde und das Sündhafte in uns nimmt Jesu gute, heilsame Lehre dann nicht wirklich an, sondern wir übertünchen unser Sündengrab, diese Fabrik alles Bösen, mit einem Scheinchristentum, das wohl sagt, wir wissen, aber Wirkung hat das keine. Daher muss erst und überhaupt zuerst zugegeben sein, dass wir zu allem Bösen nicht nur fähig sind, sondern auch zu allem Bösen willig sind. Was uns davon abhält, ist nur die Gelegenheit und die Eitelkeit und unser Stolz. Diese Wurzel allen Übels, weil wir uns nicht voreinander blamieren wollen. Vergehen würden wir ja vor Scham, wenn wir unsere Herzenskammer offen vor uns hertragen müssten. Und deshalb sprechen wir ja die meisten Gedanken gar nicht aus. Und du kennst ja deine Gedankenwelt, was sich da abspielt, seitdem du denken kannst. Gutes war da nicht dabei. Nicht von dir aus. Wir verstehen, das muss mir klar sein. Sonst kann ich das Evangelium, die gute Botschaft vom Sohn Gottes gar nicht begreifen, nicht ergreifen und nicht annehmen. Denn die Finsternis in mir, die hat es trotz all meinem eingebildeten Wissen nicht begriffen. Verzweifelt musst du geworden sein, ganz verzweifelt über die geifernde Kloake in deinem Innern. Schreien musst du, ob diesem deinem Zustand. Ja, schreien musst du. Schreien zu Christus, Herr, rette mich, übernimm mich ganz, jetzt. Nicht lapidar und ein wenig betreten die Hand heben, weil du Christus akzeptieren willst. Nein, du bist und dein Leiden ist verzweifelt böse. Und es kommt ja auch immer wieder hoch, das Alte, solange wir hier im Fleisch leben. Denn es muss durch Christi Einfluss immer wieder im Tod gehalten werden. Und ich habe diese Woche schon ein paar Mal geschrien zum Herrn, laut geschrien. Nicht meine Schmerzen, die ich hatte oder noch habe, nicht meine Ängste deswegen, nicht der gefürchtete Arzttermin, sondern mein Problem ist meine Sünde. Ich habe kein größeres Problem als meine Sünde. Vor allem von der Ewigkeit her gesehen, vom Moment meines Abscheidens hier, der nicht mehr so weit entfernt ist wie in früheren Tagen und Jahren. Und dann von meinem Verbleib in der Ewigkeit. Bleibt in mir, hat uns der Herr gesagt. Und wem bewusst geworden ist, was da in ihm selber drinnen ist und warum der Herr wartend vor der Tür steht, der schreit und der wird auch weiter schreien. Und da hilft kein Singen, auch nicht der schönsten christlichen Lieder. Das lenkt ja nur ab. Das kostet Zeit. Zeit, in der ich auf dem Angesicht oder auf den Knien liegen könnte und zum Herrn schreien. Und es ist mir auch dabei wurscht, ob mich jemand hört. Mein dummer Stolz, der soll sein Maul halten. Mein tragisches Wissen, meine Überlegungen, sie sollen schweigen, samt meiner ganzen Menschenfurcht. Meine Situation ist zu ernst und mag wer da will sein christlich Spiel aufrechterhalten. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Aber Gott sei Lob und Dank. Es geht ja das Römerwort im nächsten Vers so weiter. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmig geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Na, hört es, die Gnade herrscht. Hört es und ergreift es. Die Gnade herrscht durch Jesus Christus in einem Menschen, der sich endlich als total verlorener Sünder sieht und zu seinem Retter schreit in seiner Verzweiflung. Jawohl, die Gnade herrscht. Das ist das jetzt erlebbare Ergebnis der guten Botschaft vom Sohn und seinem Heilswerk. Und das ist nicht Wissen allein, das ist Gottes Kraft. Und drei Zeugen mögen uns jetzt die Realität und Wirkung dieses teuren Wortes Gottes bestätigen. In Römer 1,16 steht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. 1. Korinther 1,24, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und 1. Korinther 2,5, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wir haben das Eingangswort dieser Stunde jetzt längere Zeit nicht mehr aufgegriffen. Sie befragten den Mund des Herrn nicht. Und wir haben gesehen, dass unser Mehr an Wissen über geistliche Wahrheiten, weil wir nach Christus auf diese Erde gesetzt wurden, uns gar nichts hilft. Wenn wir nicht glauben oder glauben wollen, dass Jesus in uns sein so notwendiges Werk vollenden muss und auch wird, weil unser bloßes Wissen keinerlei Werke hervorbringen wird, die Gott gefällig sind in seinem Sohn, den er doch höchstpersönlich dazu gesendet hat. Denn die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk ist durch einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Uns ist geholfen. Und gerade das Bewusstsein der Gnade verleiht uns, wenn wir uns selber richten, erst den wahren Ton und die rechte Tiefe unseres Selbstgerichts vor Gott. Öffnen wir die Tür unserer Herzenskammer für den, der uns ganz gesund machen will, gesund von unserer Sündenkrankheit, dann werden wir ab jetzt ganz gern und gleich immer zuerst den Mund des Herrn befragen, und zwar in allen Dingen. Dann wird auch unser Verständnis vom gesamten Wort Gottes ein anderes, weil er seinen Geist doch nur denen gibt, die ihm gehorchen. Und jetzt sollen drei weitere Zeugen seine Freundlichkeit und Zuneigung bestätigen. Die wunderbare Tatsache, dass er zu uns sagen will, hier bin ich. Es steht in Jesaja 52, darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen. Ja, darum wird es an jenem Tag erkennen, dass ich der bin, welcher spricht, siehe, hier bin ich. Und in Jesaja 58, dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte wegtust, das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden. Und noch Jesaja 65, ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich habe gesagt, hier bin ich, zu einem Volk, über dem mein Name nicht ausgerufen war. O selige Gotteskindschaft, o glücklicher Wandel im Licht für ein Volk, das im Finstern saß. Ist uns klar, was die Gnade uns lehrt? Sie lehrt uns, dass wir mit unserem Ich keine Nachsicht üben dürfen, sondern dass wir es umso gründlicher im Tod halten müssen und auch können, weil die Gnade herrscht, weil Christus in uns herrschen will. Und alles andere hat keinen Wert. Alles Gegenteilige wird uns nur ins Verderben bringen. Und deshalb sagt uns der Herr auch so nachdrücklich, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Amen.